aus Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte Kapitel 2, ab Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter den Himmel. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten: Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, sowohl von Judäa als auch von Kappadokien, Pontus und Asien, sowohl von Phrygien als auch von Pamphylien, Ägypten und dem Gebiet von Libyen gegen Kyrene hin, und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen: Was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend: Sie sind voll von süßem Wein. Bis hierhin das Wort Gottes.
In einer Woche feiern wir Pfingsten, ein grundlegendes Ereignis, mit dem eine neue Heilsetappengeschichte begann. Die Ausgießung des Heiligen Geistes bildete den Startschuss der neutestamentlichen Gemeinde. Daher können wir die Bedeutung von Pfingsten kaum zu hoch einschätzen. Dieses spiegelt sich allerdings nicht unbedingt in der Öffentlichkeit. Und ich muss zugeben, dass auch in meinem eigenen Empfinden die Wichtigkeit von Pfingsten weit hinter Ostern und Weihnachten zurücktritt. Ob dieser große Unterschied zu Recht oder zu Unrecht gemacht wird, kann am Ende der Predigt jede und jeder für sich selbst beantworten. Wir kennen Pfingsten als eine Geschichte des Neuen Testaments. Gleichzeitig wissen wir, zumindest in der Theorie, dass das Alte Testament das Fundament für das Neue Testament bildet. Doch wie tief diese Bedeutung ist, das überrascht mich immer wieder. Wie das im konkreten Fall von Pfingsten aussehen kann, darauf werden wir uns heute fokussieren. Ich lade euch zu einer kleinen Entdeckungsreise heute über 5 Stationen ein. Und den Bibeltext, den ich angegeben hatte, der bereits genannt wurde aus 3. Mose 23, der bildet den Text für die erste Station. Nachher kommen wir noch zu anderen Texten. Wer mitlesen möchte, darf gerne aufschlagen 3. Mose 23. Wir lesen die Verse 15 bis 17. Danach sollt ihr euch vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegarbe darbringt, 7 volle Wochen abzählen, bis zu dem Tag, der auf den 7. Sabbat folgt, nämlich 50 Tage sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Ihr sollt nämlich aus euren Wohnungen 2 Webebrote bringen, von 2 Zehntel Eva Feinmehl zubereitet. Die sollen gesäuert gebacken werden als Erstlinge für den Herrn. Letztes Jahr im Oktober bin ich hier in einer Predigt schon einmal auf Pfingsten zu reden gekommen. Die Predigt stand damals unter dem etwas eigenartigen Titel 7 mal 7 plus 1 und befasste sich mit diesem israelitischen Erntefest. Der hebräische Name dieses Festes lautet Shavuot. Das bedeutet eigentlich nur Wochen. Also bei diesem Wochenfest, das 7 Wochen nach der Passafeier stattfand, sollte der Erstling der Weizenernte in einem Freudenfest dargebracht werden. Shavuot, also ein Erntefest. Heute werfen wir einen zweiten Blick auf diese Feier und achten dabei auf eine weitere Bedeutungslinie dieses Festes. Und dazu haben wir gerade diese drei Verse aus 3. Mose 23 gelesen. In diesen Versen und in dem, was auch in den nächsten Versen folgt, wird offensichtlich ein Erntefest beschrieben, das Israel jedes Jahr im verheißenen Land feiern sollte. Es erinnert daran, dass Jahwe selbst der Versorger seines Volkes ist und dass die Großzügigkeit Israels aus diesem Vertrauensverhältnis heraus entspringt. Für die heutige Betrachtung spielt besonders der Zeitpunkt dieses Festes eine wichtige Rolle. Denn einige Jahrhunderte später bildet dieser Zeitpunkt die Grundlage dafür, das Wochenfest Shavuot mit einer neuen Bedeutung anzureichern. Gedanklich springen wir jetzt aus der Zeit Moses über 1000 Jahre vor Christus in die nachexilische Zeit, also einige Jahrhunderte nach vorn. Hinter uns liegen jetzt die Zeit der Richter, der Könige, die Reichsteilung Nordreich Israel, Südreich Juda. Dann wurde das Nordreich von Assyrien erobert, das Südreich Juda von Babylon und Israel war als Land von der Landkarte verschwunden. Nach 70 Jahren im babylonischen Exil dürfen die Israeliten in das ehemalige Juda zurückziehen. In der Folgezeit bildet sich das Judentum heraus, das nicht nur aus dem Stamm Juda besteht. Das heißt, der Rest Israels aus allen 12 Stämmen wird in dieser Zeit zum Volk der Juden, wobei die einzelnen Familien trotzdem in ihrer eigenen Identität ihre Zugehörigkeit zu einem der 12 Stämme bewahren, auch wenn sie dann weiter alle als das Volk der Juden zusammengefasst werden. Irgendwann in der Phase dieses frühen Judentums, vielleicht sogar schon in der Zeit, als sie im babylonischen Exil waren, haben die Schriftgelehrten den Anlass zur Feier des Wochenfestes erweitert. Aus welchen Gründen auch immer, erachteten sie ein anderes Ereignis als so wichtig, dass sie die Bedeutung von Shavuot als Erntefest aus dem Mittelpunkt verdrängt wurde. Dieses besondere Ereignis ist Gottes Selbstoffenbarung auf dem Berg Sinai. In diesem Ereignis, wo er seinem Volk die 10 Gebote gibt, direkt nach dem Auszug aus Ägypten. Die Gabe der Tora wird zum primären Anlass des Wochenfestes. Die heute verfügbaren geschichtlichen Quellen erlauben nicht, genau zu erfassen, in welchem präzisen Moment dieser Bedeutungswandel stattgefunden hat. Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, dass bereits zur Zeit Jesu die Shavuot-Feier primär mit der Freude an der Tora verknüpft war und nicht mehr so sehr mit der Freude an der Ernte, wie es ursprünglich einmal der Fall war. Vielleicht galt diesem Fest auch zur Zeit Jesu die Bedeutung dieser zwei Dinge, sowohl die Freude an der Ernte als auch das Geschenk der Tora. Das bringt uns zu der Frage, was hat wohl die Schriftgelehrten dazu veranlasst, die Begegnung Israels mit Jahwe am Berg Sinai zum Anlass des Wochenfestes zu nehmen. Und der Schlüssel für den Bedeutungswandel liegt, wie bereits angekündigt, in dem Zeitpunkt der Feier. Um das zu verstehen, müssen wir zurück zu Mose und Israel am Berg Sinai gehen. Und das ist dann unsere zweite Station. Achten wir beim Lesen auf die zeitlichen Angaben. Wer mitlesen möchte, darf gerne aufschlagen 2. Mose, Kapitel 19. Zweite Mose 19, Abvers 1. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Erst einmal soweit. Israel ist am ersten Tag des dritten Monats in die Wüste Sinai gekommen. Aus dem deutschen Text wird das nicht so klar ersichtlich, aber in Israel gilt oder galt damals zumindest, ich meine, es ist heute immer noch so, dass das Jahr nach dem Mondkalender strukturiert ist. Das heißt, jeder Monat beginnt mit Neumond und endet wieder, dieser Übergang zum nächsten Monat ist der nächste Neumond. Die Mitte des Monats ist dann immer Vollmond. Das heißt, jeder Monat umfasst 29 oder 30 Tage und es muss nicht immer abwechselnd 29, 30 sein, wie das in unserem Kalender der Fall ist, sondern er kann entweder 29 oder 30 Tage haben, unabhängig davon, wie lang der vorherige Monat war. Das bedeutet, wir befinden uns hier in Kapitel 19, Vers 1, am ersten Tag des dritten Monats, also am dritten Vollmond nach dem Auszug genau. Wenn wir uns jetzt daran zurückerinnern, wann ist Israel aus Ägypten ausgezogen, dann stellen wir fest, zwischen der Passafeier und dem Auszug Israels, der zwischen dem 14. und 15. Tag des ersten Monats stattfand, dass wir uns am ersten Tag des dritten Monats genau 1,5 Monate später befinden. Etwa 45 Tage nach dem ersten Passa. Mit diesem Wissen im Hintergrund lesen wir nun weiter, die Verse 2 bis 12. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai. Und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Soweit der Bibeltext. Für den hier geschilderten Ablauf, den Dialog zwischen Mose und Gott, dann kehrt Mose zurück zum Volk, da werden Dinge besprochen und dann kehrt Mose zurück zu Gott, bringt ihm die Botschaft des Volkes, dann muss das Volk sich vorbereiten, es muss eine Grenze um den Berg gezogen werden. Für diesen ganzen Ablauf haben die jüdischen Schriftgelehrten etwa 5 Tage veranschlagt. Somit fällt die Begegnung mit Jahwe auf den 50. Tag nach der Befreiung Israels. Und was an diesem besonderen Tag geschieht, lesen wir ein paar Verse weiter unten, Verse 16 bis 19. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Gottes Herabsteigen auf den Berg muss ein gewaltiges Ereignis gewesen sein. Wir hören von Donnern und Blitzen. Der Berg rauchte und erbebte heftig. Der Herr stieg im Feuer auf ihn herab. Das Ganze wurde noch von einem mächtigen Hörnerschall begleitet. Wenn ich mir das vorstelle, ich hätte wohl weiche Knie bekommen. Unter solchen Umständen spricht Gott für alle hörbar mit Mose. Nach der Verkündigung der 10 Gebote heißt es dann im nächsten Kapitel in den Versen 18 bis 20, aus Kapitel 20, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von fern, und es sprach zu Mose: Rede du mit uns, und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Wie verständlich ist die Reaktion des Volkes. Die Furcht sitzt tief in den Gliedern. Doch dieses erschreckende Ereignis wird im anschließenden Bundesschluss zwischen Jahwe und Israel zu einem identitätsstiftenden Meilenstein in der Geschichte Israels. Gott offenbart sich selbst. Er nimmt Israel im Bundesschluss zu seinem besonderen Eigentum an. Er tut seinen Willen kund und gibt seinem Volk die 10 Gebote als eine Art Verfassung oder Grundgesetz. Laut rabbinischer Rechnung am 50. Tag nach Passa. Es überrascht nicht, dass Jahrhunderte später, als die Bevölkerung sich stärker in Städte sammelte oder als sie ins Exil geführt wurde, dass in dieser Zeit die Bedeutung der Ernte im Gegensatz zu dem Sinai-Ereignis in den Hintergrund getreten ist. Da beide Anlässe auf den 50. Tag nach Passa fallen, ist das Wochenfest Shavuot im frühen Judentum zu der Feier geworden, in der das Geschenk der Tora am Sinai im Mittelpunkt steht. In der ersten Station wurden wir daran erinnert, dass Shavuot ursprünglich ein Erntefest war. Jetzt in der zweiten Station haben wir gesehen, dass wahrscheinlich in der Zeit nach dem babylonischen Exil der primäre Anlass von Shavuot in dem Geschenk der Tora am Sinai gesehen wurde. In der dritten der fünf Stationen wenden wir uns folgenden zwei Fragen zu. Was genau ist mit Tora gemeint und welche Rolle spielt sie in Israel? Grundsätzlich bezeichnet der hebräische Begriff Tora Weisung oder Unterweisung. Häufig sind damit die gesamten fünf Mosebücher gemeint. Doch diese sind sicher nicht alle an dem einen 50. Tag nach Passa von Gott gegeben oder offenbart worden. Daran zeigt sich, dass Tora auch den Kern der Mosebücher bezeichnen kann, der in den 10 Geboten greifbar wird. Auf Deutsch wird Tora häufig mit Gesetz wiedergegeben. Im heutigen Sprachgebrauch trägt dieser Begriff Gesetz allerdings für viele einen negativen Beigeschmack, diese Gesetzlichkeit. Es klingt nach Pflichterfüllung. Manche meinen heute, Israel hätte das ganze Gesetz befolgen müssen, um Gott gnädig zu stimmen. Hinzu kommt, dass in den Mosebüchern zahlreiche Gebote und Verbote aufgeführt sind, die für einen postmodernen Leser aus dem Westen, wie wir es sind, heute keinen Sinn ergeben. Diese und noch einige weitere Faktoren haben dazu beigetragen, dass das Gesetz im Alten Testament für viele Christen als überholt gilt. Guido Baltes beschreibt diese Situation mit folgenden Worten. Zitat: Als Christen sehen wir darin oft den entscheidenden Unterschied zwischen Christentum und Judentum. Dort muss man die Gesetze halten, damit Gott gnädig ist. Aber bei uns ist Gott gnädig und deshalb halten wir seine Gebote. Wenn wir den jüdischen Kalender und damit auch die Geschichte Gottes mit Israel ernst nehmen, dann kam auch hier die Errettung allein aus Gnade. Zitat Ende. Gottes Geschichte mit seinem Volk zeigt dieses Prinzip auf eine sehr eindrückliche Art und Weise. Die Errettung aus der Sklaverei aus Ägypten geschah aus Gottes freier Entscheidung, bedingungslos. Erst danach tat er seinem Volk seinen Willen kund und offenbarte ihm, wie es in seiner neuen Freiheit gemäß seiner Berufung als Gottes Volk leben konnte und sollte. Baltes schreibt weiter, Zitat: Für jüdische Ohren muss es eigenartig klingen, wenn wir als Christen die Freiheit vom Gesetz feiern und darin eine vermeintlich große Errungenschaft des Christentums sehen. Nach jüdischem Verständnis ist das Gesetz, die Tora, ein wertvolles Geschenk Gottes an die Menschen. Gerade deshalb, weil es die Freiheit bringt. Gesetz und Freiheit stehen nach jüdischem Verständnis nicht im Widerspruch. Im Gegenteil, das Gesetz ist das Manifest der Freiheit. Die 10 Gebote beginnen mit den Worten: Ich, der Herr, dein Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Zitat Ende. Selbst wenn für uns so manches im alttestamentlichen Gesetz unverständlich bleibt, kann der jüdische Blick uns helfen, den unfassbaren Wert des Alten Testaments zu erahnen. Das Geschenk der Tora auf dem Berg Sinai bildet somit einen Grundstein der Identität Israels als Volk Gottes, bestimmt zu einem Leben in Freiheit, dem lebendigen Gott zu dienen und der Welt diesen herrlichen Gott vor Augen zu führen. Diesen Weg lehrt die Tora und darin liegt ihre unüberschätzbare Bedeutung. Das ist es, worauf unsere dritte Station aufmerksam machen möchte. Die Tora, das alttestamentliche Gesetz, ist keine Last, keine Freiheitseinschränkung. Im Gegenteil, sie ist das Manifest, wir könnten auch sagen, das Programm der Freiheit. Allerdings ist die Tora in ihrer Wirksamkeit begrenzt. Und damit kommen wir zur vierten Station. Trotz der Tatsache, dass Gott in der Tora seinen heiligen und gnädigen Willen offenbart hat, ist sie eine äußerliche Angelegenheit. Indem sie Gottes Willen abzeichnet, beschreibt sie sowohl das Gute als auch das Böse. Die Forderung des Gesetzes lautet, das Gute zu tun, das Böse zu lassen. Wer dem nicht entspricht, wird durch eben dieses Gesetz gerichtet, das heißt zum Tode verurteilt. Die Kraft des Gesetzes liegt also darin, aufzudecken, was gut und was böse ist. Seine Grenze jedoch besteht darin, dass es nicht in der Lage ist, den Menschen zu einem Leben in dieser umfassenden Gottesfurcht zu befähigen. Das vermag die Tora nicht zu tun. Als Gott dem Volk Israel seine Wegweisung gab, wusste er sehr wohl, dass sich sein erwähltes und erkauftes Volk als untreuer Bundespartner erweisen würde. Es würde den Weg mit Gott verlassen, die Tora missachten und ins Verderben laufen. Doch weil Jahwe ein treuer Gott ist, lässt er sich nicht von der Untreue des Menschen von seinem Heilswillen abbringen. Vielmehr kündigt er bereits weit im Voraus an, wie sich seine Heilsgeschichte weiter entfalten wird. Nach einer langen, enttäuschenden Entwicklung, in der Israel immer wieder Jahwe, seinen Befreier und Versorger, verraten hat, steht das angekündigte Exil vor der Tür. In dieser miserablen Situation, etwa 600 Jahre vor Christus, lässt Gott durch den Propheten Jeremia Folgendes verkünden. Jeremia 31, 31 bis 33. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Jeremia, etwa 600 Jahre vor Christus. Wenige Jahre später, als Israel sich in Babylon im Exil befindet, spricht Gott Ähnliches durch den Propheten Hesekiel. Hesekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Weder spricht Gott in diesen Verheißungen davon, dass er das Gesetz auflösen wird, noch redet er davon, dass er selbst sich ändert. Was ist dann das Neue in dem angekündigten Bund? Nun, das Neue betrifft die Art und Weise, wie Gott handelt, wie er in Beziehung zum Menschen tritt. Die Tora, die Wegweisung, wird nicht mehr nur äußerlich sein, sondern ins Herz gegeben und in den Sinn geschrieben werden. Gott als Vater wird seinen eigenen Geist in den Menschen geben, der dazu befähigt, der Berufung als Kind Gottes entsprechend zu leben. Damit dieser neue Bund zwischen Gott und seinem Volk zustande kommen konnte, musste allerdings erst die Forderung des Sinai-Bundes erfüllt werden. Das Gesetz wird ja nicht aufgelöst, die Forderung steht im Raum. Der Bundesbruch Israels konnte nur mit dem Leben bezahlt werden. Und der Einzige, der dazu in der Lage war, ist jemand, den der Tod nicht für sich behalten konnte. Auf diesen einen angekündigten Erlöser läuft der gesamte alte Bund zu. Die Forderung des Sinai-Bundes wurde Genüge getan. Am Kreuz von Golgatha, als der Messias, Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich selbst als wahrhaftiges Passahlamm für sein Volk gab. Jesu Tod, Auferstehung und Himmelfahrt bildet sowohl die Erfüllung des Sinai-Bundes als auch gleichzeitig den Grund und Eckstein für den neuen Bund. Das ist das Nadelöhr, könnten wir sagen. Alles im alten Bund zielt auf diesen Punkt hin und von diesem Punkt aus baut sich der neue Bund auf. Nun war die Weltbühne endlich für die Inkraftsetzung des neuen Bundes bereitet. In der vierten Station haben wir die Grenzen der Tora und Gottes weiterführenden Plan gesehen. Somit kommen wir zur fünften und letzten Station. Wir haben gesehen, wie sich ein Baustein an den anderen fügt. Jetzt sind wir etwas besser in der Lage, die gewaltige Bedeutung des Ereignisses am 50. Tag nach Jesu Auferstehung zu erfassen. Gedanklich wechseln wir wieder in eine spätere Szene und besuchen jetzt die Jünger Jesu. Und wir können uns auch von unserer Wochenaufteilung genau in ihre Woche hineinversetzen. Am Donnerstag war Auffahrt. Und wir versetzen uns gedanklich jetzt genau in diese Situation vor etwa 2000 Jahren. Die letzten Wochen und Tage waren atemberaubend. Es ist eine besondere Zeit. Zum einen werden 50 Tage nach Passa im sehnsüchtigen Warten immer auf das Freudenfest Schavuot hin sorgfältig gezählt. Jeder Tag. Zum anderen wurde am Tag des Passa vor wenigen Wochen der Rabbi Jesus außerhalb Jerusalems auf dem Hügel Golgatha gekreuzigt. Die Hoffnung der Jünger zerplatzte wie ein Luftballon. Dabei hatten sie so darauf gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Doch neues Licht brach durch das Todesdunkel. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Das war der ultimative Beweis dafür, dass er doch der verheißene Messias, der Christus ist. In den folgenden Tagen ist Jesus unterschiedlichen Jüngergruppen begegnet. Und nach 40 Tagen, also letzten Donnerstag sozusagen, verabschiedete sich Jesus auf dem Ölberg von seinen Jüngern. Er beauftragte sie, Zeugen seiner frohen Botschaft zu sein. Doch sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie vom Heiligen Geist getauft werden. Jesus wurde am Donnerstag dann plötzlich von einer Wolke aufgenommen und entschwand den Augen der erstarrten Jünger. So kehrten sie nach Jerusalem zurück, ohne zu wissen, wann oder auch wie diese Taufe mit dem Heiligen Geist geschehen wird. Währenddessen werden die Tage weiter gezählt auf Schavuot hin. Der 50. Tag naht. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Juden nach Jerusalem. Wirklich, aus allen Regionen kommen sie nach Jerusalem, weil dieses eines der drei großen Pilgerfeste ist. Sie wollen das große Schavuot feiern. Möglicherweise spielt der Charakter des Erntefestes immer noch eine Rolle, doch wahrscheinlich wird in erster Linie die Gabe der Tora am Sinai mit großer Dankbarkeit und Freude gefeiert. Dieses Manifest der Freiheit ist den Juden trotz des politischen Niedergangs erhalten geblieben. Und das müssen wir versuchen, uns einmal vorzustellen. Eine Nation hat ihr Land verloren, das so ein wichtiger Bestandteil seiner Identität war. Aber diese Verfassung, die Gott diesem Volk gegeben hat, das ist das, was ihnen erhalten geblieben ist. Als endlich der 50. Tag da ist, versammeln sich die Jünger Jesu in einem Haus. Plötzlich entsteht vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllt das ganze Haus. Und der Heilige Geist legt sich wie in Feuerzungen auf jeden Jünger Jesu. Von dieser Erscheinung aufgerüttelt, kommt sofort eine Menschenmenge zusammen. Und siehe da, alle hören die Jünger in ihrer eigenen Muttersprache die großen Taten Gottes verkünden. Vor unserem inneren Auge entfaltet sich Gottes wunderbare Heilsgeschichte. In der Wüste Sinai stieg Gott etwa 50 Tage nach dem Passa in einer furchterregenden Erscheinung von Donnern, Blitzen, Erdbeben und Feuer auf den Berg herab, um mit seinem erwählten Volk einen Bund zu schließen. Ein Meilenstein in der Heilsgeschichte. Er legte den Israeliten vor, wie sie ihrer Berufung als Volk Gottes entsprechend leben konnten und sollten. Er gab ihnen die Weisung mit auf den Weg, wie sie ihre geschenkte Freiheit bewahren und ihren Auftrag ausführen konnten, nämlich der Welt Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Das war ihre Berufung als königliches Priestervolk. Doch so kostbar diese Weisung auch war, sie erneuerte die Menschen nicht von innen heraus. Viele Jahrhunderte vergingen. Da steigt Gott wieder, etwa 50 Tage nach dem Passafest, auf einen Berg herab. Dieses Mal auf den Berg Zion. Wieder, um einen Bund zu schließen, um den neuen Bund in Kraft zu setzen. Wieder ein Meilenstein in der Heilsgeschichte. Während die Juden die Gabe der Tora feiern, kommt Gottes Geist in einem lauten Brausen und setzt sich in Form von Feuerzungen auf jeden Jünger Jesu. Gott, der Vater, gibt seinen Geist in die Herzen seiner Nachfolge und schreibt somit seine Gebote in ihren Sinn. was die Propheten vor langer, langer Zeit verheißen haben, wird an diesem Tag Realität. Mit dem Heiligen Geist zieht die göttliche Kraft in den Menschen ein und verwandelt ihn von innen heraus. So wird er befähigt, seiner Berufung als Kind Gottes entsprechend zu leben. Das gelingt nicht immer, aber immer besser. Gott wiederholt sozusagen an Pfingsten dieses Muster der Selbstoffenbarung. Wie am Berg Sinai, so am Berg Zion. Nicht alles ist genau gleich oder ähnlich. Manches ist unterschiedlich, aber die Parallelen sind beeindruckend. Was wollen diese Parallelen uns sagen? Und es lohnt sich, da genau hinzuschauen. Auf die Ähnlichkeiten, auf die Parallelen, aber auch auf die Unterschiede. Und dann zu fragen, was will Gott uns damit sagen? Ein Ereignis hilft uns dabei, das andere Ereignis zu deuten. Oder auch umgekehrt. Diese beiden Ereignisse stehen in einer engen Beziehung zueinander. Aus Zeitgründen kann ich hier jetzt nicht in die Tiefe gehen. Darum nur wenige Impulse dazu. An zwei entscheidenden Punkten der Heilsgeschichte wird deutlich, wie gezielt Gott Heilsgeschichte schreibt. Ihm gerät die Kontrolle nicht aus der Hand. Zu den bereits gesehenen Parallelen kommen noch weitere hinzu. Am Sinai brach Israel seinen Bund nach wenigen Augenblicken. Die Verehrung des goldenen Kalbes bezahlten 3000 Männer mit ihrem Leben. In Jerusalem, auf dem Berg Zion, werden vor den Augen der Jünger Jesu an Schavuot, an diesem einzigartigen Tag, wie viele Menschen gläubig? 3000. Diese werden der Gemeinde hinzugefügt. Das ist nicht nur eine Parallele, das ist gleichzeitig eine Umkehrung des Abfalls. Faszinierend. Gott wird die Geschichte zu dem von ihm bestimmten Ziel führen. Und wir kommen zu der vielleicht wichtigsten Frage in dem Vergleich zwischen Sinai und Pfingsten in Jerusalem. Wozu geschah Gottes Selbstoffenbarung? Am Sinai sprach Gott in 2. Mose 19: Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war am Sinai. Israel, ein unbedeutendes Volk, wird zu Jahwes besonderem Eigentum. Die Bedingung ist, seiner Stimme zu gehorchen und seinen Bund zu halten. Das heißt aber nicht, dass Israels Erlösung auf Gesetzlichkeit basierte. Vielmehr war die Grundlage des Heils die Liebe Israels zu Jahwe als dem alleinigen Gott. Und diese Liebe fand ihren Ausdruck darin, dass sie der Tora gehorchten. Als Priestervolk sollten die Israeliten die Mittlerschaft zwischen Jahwe und den anderen Völkern einnehmen. Ebenso wie am Sinai hat Gott auch wieder vor dem überraschenden Pfingstereignis seine Absicht bereits kundgetan. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das ist das gleiche Ziel. Hier bestätigt sich, dass Pfingsten so etwas wie eine zweite Auflage des Sinai-Ereignisses darstellt. Am Sinai 1.0 tat Jahwe seinen Willen kund. Er schloss mit Israel einen Bund und gab ihm die Tora, die Wegweisung für ein Leben in Freiheit als Gottesvolk. Am Sinai 2.0, wenn wir es so nennen möchten, wiederholt Gott als Offenbarungsmuster oder dieses selbe Offenbarungsmuster und gibt jetzt zur bereits vorhandenen Tora seinen Geist in die Herzen seiner Nachfolger. Damit schreibt er das Gesetz, das bisher nur äußerlich war, in ihren Sinn und rüstet sie mit der Kraft aus, danach zu leben und auf diese Weise seine Zeugen und die Mittler zwischen Gott und den anderen Völkern zu sein. Ich schließe mit einigen Gedanken zu folgender Frage. Welche Bedeutung kann dieses Bild der zwei Berge, das jetzt vor uns steht, für uns persönlich haben? Vielleicht ergibt sich aus dem Gehörten für dich keine konkrete Handlungsanweisung. Doch wenn du von Gottes Wirken ins Staunen versetzt wirst, dann ist schon etwas Großartiges geschehen. Denn Staunen möchte uns in die Anbetung führen. Ein anderer Punkt, den uns Apostelgeschichte 2 deutlich vor Augen malt, ist, dass Gottes Geist zum Teil auf sehr unerwartete Weise wirken kann. Sind wir bereit, uns vom Heiligen Geist überraschen zu lassen und vielleicht auch mal ungewohnte Wege zu gehen? Weiter ist da noch unser Verhältnis zum Alten Testament. Welche Gültigkeit hat das mosaische Gesetz heute? Das Gesetz wurde durch Jesus nicht aufgelöst, sondern er hat die Forderung des Sinai-Bundes erfüllt. Die Kraft des Gesetzes aufzudecken, was gut und was böse ist, bleibt bestehen. Im neuen Bund tritt Gott allerdings auf eine neue Weise in Beziehung zum Menschen. Darum greifen die Regelungen, die für die Opfer oder für die rituelle Reinheit an der Stiftshütte oder am Tempel gegeben waren, heute nicht mehr. Denn Jesus hat das vollkommene Opfer dargebracht und Gott wohnt nicht mehr in Tempeln, die aus Stein gebaut sind, sondern im Herzen seiner Nachfolger. Dabei lässt gerade das Alte Testament erkennen, wie Gott Schritt für Schritt seinen Heilsplan offenbart und umsetzt. Darum hätte das Neue Testament ohne das Alte Testament keine Grundlage und darum auch keine Kraft. Persönlich erlebe ich Folgendes. Je mehr ich das Alte Testament erforsche, umso besser verstehe ich nicht nur das Alte, sondern auch das Neue Testament. Umso eindrücklicher erkenne ich die großen Linien der Heilsgeschichte und umso tiefer lerne ich Gott in seiner Vielseitigkeit kennen. Dazu gehört seine Heiligkeit und Gerechtigkeit, aber ebenso seine Gnade und Barmherzigkeit. Das ist keine Trennung im Alten Testament, der heilige, gerechte Gott und im Neuen Testament, der gnädige, barmherzige, sondern beide Seiten oder alle Facetten Gottes finden wir im Alten und im Neuen Testament. Und schließlich zielt Pfingsten tatsächlich auf eine gewaltige Lebensänderung ab. Für die Jünger Jesu gilt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Kennst du diese Kraft? Wo immer wir uns auch befinden, da möchte der Heilige Geist uns als Zeuge Jesu Christi gebrauchen. Er befähigt uns, Gottes Willen zu erkennen und ihn auch zu tun. Wenn du den Eindruck hast, dass dir diese Kraft fehlt, dann rede mit Gott und auch mit anderen Christen darüber. Investiere in deine Gottesbeziehung und bitte Gott um die Fülle seines Geistes. Und dann wage mutige Schritte im Glauben an Gott. Er hat dich berufen. Er hat dich befähigt. Er hat dich mit seinem Geist ausgerüstet. Ihm sei die Ehre. Wir beten. Großer, allmächtiger, dreieiniger Gott, Vater, Sohn Jesus Christus und Heiliger Geist, du bist die Quelle des Lebens. Du möchtest, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und in diesem großen Heilsplan willst du uns alle als deine Zeugen gebrauchen. Rüste uns aus mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Weisheit. Baue dein Reich und verherrliche deinen Namen durch uns. Amen.